den letzten Wochen auch öfters passiert ist. Es fängt an zu regnen und im nächsten Bild sehen wir, was von der Sandburg übrig bleibt. Und er sagt, irgendwo gibt es da eine Lehre zu ziehen, aber ich weiß nicht wo. So, damit euch das nicht so geht wie dem Linus, würde ich euch gerne so ein paar biblische Prinzipien zum Umgang mit Geld und mit Reichtum weitergeben. Lass mich mal mit dem Positivsten anfangen, was ich euch sagen kann. Reichtum ist ein Geschenk Gottes. Also wenn du schaust, es gibt in der Bibel ganz, ganz viele Menschen, die reich waren und die irgendwie gut weggekommen sind. Ob das nun Hiob war oder Abraham oder König David oder so. Also Reichtum an sich ist nun nichts Schlechtes. Prediger 5, Vers 18 heißt es, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm auch noch Freude dabei schenkt, ist offensichtlich nicht selbstverständlich, dann kann der Mensch es dankbar annehmen und die Früchte seiner Arbeit genießen, denn das ist ein Geschenk Gottes. So, wenn es dir gut geht, wenn du dich als wohlhabend empfindest und du dabei noch Freude hast, dann genießt es. Das ist ein Geschenk Gottes. Wenn du wohlhabend bist und du keine Freude hast, dann ist irgendwas nicht so gut. Dann müssten wir vielleicht mal drüber reden, woran das liegt. Wenn du denkst, dass du nicht wohlhabend bist und du bist trotzdem glücklich, das ist eine gute Sache. Vielleicht findest du heute auch das eine oder andere Prinzip, was in deiner Situation was zum Positiven verändern kann. Und wenn du nicht wohlhabend bist und keine Freude hast, dann komm am besten hinterher zum Seelsorgeteam. Ganz, ganz oft, wenn es in der Bibel um das Thema Reichtum und Geben geht, dann kommt der Reichtum nicht so wirklich gut dabei weg. Und deswegen möchte ich uns in dem ersten Teil drei Gefahren des Reichtums zeigen. Das erste finden wir in 5. Mose 8, Vers 12 bis 14. Das ist so kurz bevor das Volk Israel ins gelobte Land einzieht. Da heißt es, sagt Gott zu seinem Volk, es könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern, dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Wer von euch ist als Sklave aus Ägypten befreit worden? Niemand. Habe ich mir fast gedacht, dass wir nicht so alt sind. Aber vielleicht sagt euch dieses Bild was. Weiß jemand, wo das aufgenommen wurde? Ich denke auch, es ist Dresden, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist ein Bild von Dresden, was während des Zweiten Weltkriegs sehr, sehr stark zerstört wurde. Aus Ulm könnte man vermutlich ähnliche Bilder zeigen. Die sind halt nicht ganz so ikonisch wie das hier. Ich glaube, unser Land hat im und nach dem Zweiten Weltkrieg und im Dritten Reich viele Dinge erlebt, wo wir jetzt zurückschauen können und sagen können, Gott, du warst wirklich gnädig. Jetzt kannst du sagen, viele Völker waren antisemitisch und haben böse Dinge getan. Aber ich glaube, unser Volk hat wie kein anderes in dieser Welt sich am Augapfel Gottes vergriffen. Und wir sind dafür bestraft worden. Das muss man einfach so sehen. Aber die Tatsache, wo wir heute stehen, ist für mich so ein Zeichen, wie Gott uns gnädig ist und wie Gott uns was Gutes getan hat, obwohl wir es nicht verdient hatten. Das ist so die Definition von Gnade. Aber das, was passiert in meinen Augen in unserem Volk heute, ist genau das, was Gott seinem Volk vor vielen, vielen hundert Jahren gesagt hat. Nämlich, es geht uns gut und wir vergessen denjenigen, der es uns gut gehen lässt. Und wir schaffen seine Gebote Stück für Stück ab. Und ich bin kein großer Prophet, aber eins kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist beim Volk Gottes nicht gut gegangen und es wird bei uns auch nicht gut gehen. Und wenn unser Volk weiter so auf diesem Weg weitergeht und Gottes Gebote mit Füßen tritt, dann wird die Rechnung irgendwann kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wenigstens für unser persönliches, also wir haben jetzt ja gewählt, da haben wir ja vielleicht ein Stück weit Einfluss genommen, aber der Einfluss ist natürlich auch begrenzt. Du kannst ja nicht mit deiner einzelnen Stimme die ganze Wahl bestimmen. Das ist auch gut so. Aber worauf wir wirklich Einfluss haben, das ist unser persönliches Leben. Und auch wenn wir nur begrenzt Einfluss darauf haben, wie es unserem Volk geht und welche Entscheidungen dort getroffen werden, so können wir doch auf unser eigenes Leben Einfluss nehmen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass das, was wir haben und das, was Gott uns auch an Segen geschenkt hat, vielleicht an bescheidenem Reichtum oder vielleicht an richtigem Reichtum, weiß nicht, wie du dich das siehst, dass wir das einfach in Dankbarkeit weiterhin dem zuschreiben, von dem es kommt. Eine zweite Gefahr von Reichtum ist, Reichtum behindert Wachstum. Das ist dieses Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld, was Jesus erzählt, Markus 4, Vers 19. Aber nur allzu schnell ersticken die Sorgen des Alltags, die Verführung des Wohlstandes und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens Gottes Botschaft in ihrem Herzen, sodass keine Frucht wachsen kann. Ich denke, die meisten von euch kennen dieses Gleichnis, der Sämann sät Saat aus und einiges fällt unter die Dornen. Und die Saat geht zwar auf, aber die Dornen ersticken sozusagen diesen Keimling. Und Jesus sagt, die Verführung des Wohlstandes und die Gier nach all den Dingen dieser Welt, die ersticken das Wort Gottes, sodass es keine Frucht bringt. Und das ist eine Gefahr, die wir sehen müssen und wo wir aktiv dagegen handeln müssen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was Gott uns geschenkt hat. Und wir sollten darauf achten, dass diese Dornen und Disteln, die in unserem Leben eben auch wachsen, dass die eben auch ausgerissen werden und damit die Pflanze, die Gott in uns gepflanzt hat, dass die Platz hat zum Wachsen. Dritte Gefahr, Reichtum ist Versuchung. 1. Timotheus 6, Vers 9. Wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen. Er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Wer reich werden will, ich weiß nicht, ob du reich werden willst. Vielleicht wolltest du es bisher, aber jetzt nach diesem Vers willst du es nicht mehr. Auch in Ordnung. Manchmal schenkt Gott Reichtum, ohne dass wir das wollen. Das ist auch schön. Aber wenn du danach strebst und wenn es was ist, was so auf deinem Kompass ist für dein Leben, dann achte auf die Versuchungen, auf die Schlingen, die auf deinem Weg sind. Achte darauf, dass du keine Wege gehst, die nicht gerade sind. Dass du diesen Reichtum nicht mit unguten Mitteln erwirbst. Ich weiß nicht, ob du solche Gespräche kennst aus deinem Bekanntenkreis oder aus deiner Familie vielleicht, wenn es um die Steuern geht. Ob du da auch Menschen kennst, die sagen, ja, die Steuern, die sind ungerecht. Und ich mache die Steuern jetzt ein bisschen gerechter für mich persönlich. So kann man auch zu Reichtum kommen. Aber ich empfehle dir das nicht. Eine Versuchung zu Reichtum zu kommen, die dir nicht gut tun wird. Und Jesus warnt uns davor. Und ich glaube, je mehr du eine Sache haben willst, desto mehr bist du in Versuchung, Mittel anzuwenden, um dieses Ziel zu erreichen, die nicht in Ordnung sind. Und ich möchte dich ermutigen, bleib auf dem Weg, den Gott dir gezeigt hat. Halt dich an seine Gebote. Bleib ehrlich, sag, was Sache ist und halt dich daran, was Gott sagt. So, das waren jetzt die Gefahren. Für diejenigen von euch, die immer noch reich werden wollen, für die gibt es jetzt drei Tipps zur Geldanlage. Erstens, wähle die richtige Bank. Also geht es nicht um das Kreditinstitut hier auf Erden. Matthäus 6, Vers 19 bis 21 sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo ist dein Schatz? Wo sammelst du dir deine Schätze? Ich habe mir also überlegt, was hat diese Moderation von der Betty mir für meine Predigt zu sagen. Ich denke, da passt es jetzt zum Beispiel hin. Was machst du mit deinem Leben? Was ist dein Ziel? Wofür nutzt du oder verschwendest du deine Zeit? Sammle dir nicht Schätze hier auf der Erde. Du kannst Geld sammeln. Aber hier geht es um einen Schatz. Ich zitiere jetzt nicht Gollum, aber diejenigen, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Ist nun nicht biblisch, aber kann uns auch helfen, das zu verstehen. Und wenn du nicht weißt, wer Gollum ist, lass gut sein, alles gut. Du hast zwar eine Wissenslücke, aber du kannst trotzdem in den Himmel kommen. Zweiter Anlagetipp, wähle den richtigen Herrn. Matthäus 6, Vers 24 sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Wähl dir, wem du dienen möchtest. Du kannst dem Geld dienen oder du kannst Gott dienen, aber nicht beiden. Ich hoffe, dass diese Predigt an dir richtig vorbeigeht und du sagst, gut, Wolfgang, dass du darüber predigst, dass die anderen das hören. Ich habe an dem Punkt keine Probleme. Aber vielleicht ist doch jemand da, dem das Geld zu wichtig ist, der zu sehr auf dieses Geld schaut und der diesem Herrn dient. Wir werden nachher vermutlich nochmal auf diesen Punkt kommen. Es ist wichtig, ob das Geld dir dient oder ob das Geld dem Reich Gottes dient oder ob du dem Geld dienst. Und das ist ein großer Unterschied. Und der dritte Anlagetipp ist, wähle den richtigen Blickwinkel. Ihr merkt schon, das ist alles aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6. Matthäus 6, 31 bis 33. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Für all diejenigen, die das nicht wissen, das ist der Vers, der dafür verantwortlich ist, dass ich heute hier stehe. Also nicht der verantwortlich dafür ist, dass ich immer noch dastehe, aber es ist der Vers, der dazu geführt hat, dass ich hier als Pastor angefangen habe. Das war eine Zeit, in der wir uns gefragt haben, wo soll es hingehen? Und die Entscheidung war entweder, also ich war damals zu 50% in Ulm in der Gemeinde angestellt, und habe eine 50%-Stelle in der Wirtschaft gesucht und habe nichts gefunden. Die wollten mich entweder ganz oder gar nicht. Und dann standen wir vor der Entscheidung, entweder ganz aus meinem Beruf auszusteigen oder ganz ins Reich, oder eben aus dem Reich Gottes auszusteigen und ganz in die Wirtschaft zu gehen. Und damals hat uns Gott diesen Vers gegeben. Und ich möchte jetzt nicht so furchtbar viel Tamtam drum machen, aber solche Bibelverse, die sind nett, wenn du sie so liest, aber die können halt auch eine ganz, ganz nachhaltige Veränderung in deinem Leben bewirken. Und wir haben diese Entscheidung nie bereut. Wir haben auch mit unseren Kindern mal gesprochen, wo wir sie gefragt haben, wie geht es euch eigentlich damit, zu wissen, dass wenn eure Eltern andere Entscheidungen getroffen hätten, dass es uns materiell sehr viel besser gehen könnte als heute und dass wir mehrere Autos haben könnten oder vielleicht einen Swimmingpool oder, keine Ahnung, größere Urlaube, mehr Spielzeuge oder sowas. Und ich bin heute noch dankbar für die Antwort, die meine Kinder gegeben haben, dass sie nämlich gesagt haben, sie haben nie was vermisst und sie würden dieses Leben auch nicht eintauschen. Und unsere Kinder sind alle auf dem Weg mit Jesus. Und das ist was uns persönlich einfach sehr, sehr froh macht. Und das ist was, wo ihr eben auch das seht, was da steht. Wenn wir Gottes Sache an die erste Stelle setzen, dann kümmert sich Gott um unsere Sachen. Wenn du dich um Gottes Sachen kümmerst, dann kümmert Gott sich um deine Sachen. Ihr könnt auch tauschen. Gott kümmert sich um seine Sachen und du kümmerst dich um deine Sachen. Aber ich hoffe, dass du verstehst, dass das keine weise Entscheidung ist. Jetzt kommt eine etwas provokante Frage. Warum sollte Gott dir Geld anvertrauen? Ihr merkt vielleicht schon, auf was das rausläuft. Warum sollte Gott dir Geld geben? Wir beten vielleicht, oder du betest vielleicht, Herr, mach mich reich, gib mir mehr Geld, lass mich eine Gehaltserhöhung bekommen oder sonst irgendwas. Und die Frage ist, warum sollte Gott das tun? Jetzt kannst du nicht sagen, ja, damit ich meine Familie besser versorgen kann und so weiter und so fort. Oder dass ich mir nicht mehr so viel Sorgen machen muss. Ich möchte jetzt auch gar keine endgültige Antwort auf diese Frage geben. Ich finde es nur gut, wenn wir uns diese Frage ab und zu mal stellen. Und es gibt hier eine interessante Bibelstelle, die uns einen Hinweis gibt, was wir bei dieser Überlegung auch mit berücksichtigen können. Das ist nicht die einzige Überlegung, aber ich lese euch das mal vor. Jesus gibt hier wieder ein Gleichnis, Matthäus 25, 14 bis 21, in Auszügen jedenfalls. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seiner Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silber, also Talent, wir kennen Talent als eine Fähigkeit. Talent war früher ein Gewichtsmaß, also manche übersetzen Zentner oder irgendein anderes Gewichtsmaß. Dem einen gab er 5 Talente Silber, dem anderen 2 Talente, dem dritten eines, je nach ihren Fähigkeiten. Und dann zum Schluss heißt dann: sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Wenn dich die ganze Geschichte interessiert, lies sie nach, Matthäus 25, ab Vers 14. Mir geht's jetzt eigentlich nur um das, was der Herr zu diesem einen, also im Prinzip sagt das zu 2 von seinen Dienern. Er gibt ihnen erstmal das Geld je nach ihren Fähigkeiten. Also er teilt das Geld nicht irgendwie so mit der Gießkanne aus, sondern überlegt sich, was sind die Fähigkeiten von jedem Einzelnen, und dann gibt er nach seinen Fähigkeiten. Und dann heißt es: du hast dich als zuverlässig erwiesen. Würdet ihr Zuverlässigkeit als eine Fähigkeit einschätzen? Wir denken vielleicht bei Fähigkeit, das sind Leute, die kennen sich an der Börse aus. Das sind Leute, die wissen, wo die Bank mit den höchsten Zinsen ist oder keine Ahnung. Die können gut Handel treiben. Aber was der Herr sucht an seinem Verwalter, ist auch Zuverlässigkeit. Und die Folge davon ist: ich werde dir Größeres anvertrauen. Also wenn du mit dem, was Gott dir jetzt schon gegeben hat, treu und zuverlässig und in seinem Sinn umgehst, dann hast du gute Chancen, dass Gott sagt: ich will dir Größeres anvertrauen. Wenn du bist, in diesem Gleichnis gibt es ja auch diesen einen Knecht, der das Geld irgendwie vergräbt und sagt: ich wusste, du bist ein harter Mann und da hast dein Geld wieder zurück. Wenn du mit dem, was Gott dir anvertraut hat, und man kann da jetzt Geld drin sehen, man kann Reichtum drin sehen, du kannst deine Fähigkeiten, daher kommt ja das mit den Talenten, alles Mögliche, was Gott dir gegeben hat. Wenn du damit treu umgehst und wenn du es für ihn einsetzt und wenn du das damit so umgehst, wie er das möchte, dann kannst du damit rechnen, dass sich das vermehrt. Also klar ist jetzt im Zusammenhang mit Geld, aber stell dir mal vor, du hast eine Fähigkeit und du setzt die für Gott ein und Gott vermehrt diese Fähigkeit. Wie krass ist sowas? Also warum sollte Gott mir Dinge anvertrauen? Für mich ist eine Antwort, weil er sieht, dass ich mit den Dingen so umgehe, wie es ihm gefällt. Und wenn Gott, vielleicht kennt ihr das von euren Kindern, eure Kinder wollen irgendwas von euch und ihr gebt es ihnen und ihr seht, dass sie nicht richtig damit umgehen. Machen die Dinge kaputt oder verschleudern sie oder es gibt Streit. Ich denke, jeder von uns hat genügend Erfahrung mit Kindern, ob nun eigene oder von anderen, dass wir sowas schon mal gesehen haben. Dann überlegst du dir das, ob du dem Kind nächstes Mal nochmal was schenkst oder das schenkst oder so. Und ich glaube, ähnliches mit Gott auch. An der Stelle würde ich gerne einen kurzen Exkurs machen. Ich möchte da nicht viel dazu sagen, aber das gehört einfach mit dazu. Es geht um Schulden. Weiß nicht, was du für eine Einstellung zu Schulden hast. Ihr merkt es jetzt hier schon, ich mache einen kleinen Unterschied zwischen Schulden und Krediten. Manche von uns, die haben Häuser und diese Häuser, die sind noch belastet, da ist noch ein Kredit drauf. Ich würde einen kleinen Unterschied machen zwischen Schulden und Krediten. Ich versuche euch das klar zu machen. Und das ist für mich eine Frage der Sicherheiten. Also zum Beispiel Kauf eines Hauses. Die wenigsten von uns werden so viel Geld auf der Bank haben, um sich ein Haus zu kaufen, ohne Schulden zu machen, ohne einen Kredit aufzunehmen. Das Gute daran ist nur, wenn aus irgendeinem Grund ich diesen Kredit loswerden muss, kann ich Jedenfalls, wenn es gut geplant ist und wenn das einigermaßen sinnvoll gemacht wurde, kann ich das Objekt verkaufen und ich kann damit diesen Kredit ablösen. Ob das immer so hundertprozentig funktioniert, ist immer eine Frage der Wertentwicklung und so weiter und so fort. Aber ihr versteht, in welche Richtung das geht. Ich kaufe was, ich investiere irgendwie und es ist jedenfalls möglich, diesen Kredit wieder abzulösen dadurch, dass ich die Sache, die ich mir mit diesem Kredit angeschafft habe, wieder zu verkaufen. So. Dann gibt es ein Auto und ich habe jetzt ein richtig schönes Auto rausgesucht und ihr merkt schon, beim Auto, das ist so eine Sache. Du kannst das Auto natürlich auf Kredit kaufen, aber manchmal sieht das Auto dann halt so aus und wenn du dieses Auto verkaufst, obwohl, wenn du das Auto verkaufst, bekommst du vielleicht noch ordentlich Geld dafür, weil das sehr alt ist und du vielleicht einen Liebhaber findest, der bereit ist, dafür viel Geld auszugeben. Aber zum Beispiel, wenn du einen Unfall hast mit Totalschaden und die Versicherung nicht bezahlt, dann kannst du durch den Verkauf deines Autos den Kredit nicht mehr so wirklich zurückbekommen. Und das ist für mich so ein bisschen ein Grenzfall. Und was für mich einfach gar nicht geht und was ich euch nicht empfehlen würde, ist, Geschenke oder Urlaub oder irgendwelche Dinge, wo das Geld quasi sofort verbraucht wird, über einen Kredit oder jetzt würde ich sagen, über Schulden zu finanzieren. Das ist keine weise Haushalterschaft. So, wir haben als Gemeinde ordentlich Schulden. Manche von euch wissen das oder jetzt sage ich besser, wir haben ordentlich Kredite. Und ein Teil des Geldes, was ihr der Gemeinde spendet, fließt natürlich auch darin, diese Kredite abzubezahlen. Die Alternative wäre gewesen, kein Haus zu kaufen, sondern zu mieten. Dann wären die Kosten ungefähr genauso hoch, aber am Schluss wäre kein Wert da. Ich denke, ihr versteht es auch so ungefähr. So, natürlich haben wir als Gemeindeleitung auch immer wieder darüber nachgedacht. Ist das gut? Ist das richtig? Ist das verantwortliche Haushalterschaft? So, es gibt schon in meinen Augen einfach gute Gründe, Kredite aufzunehmen, damit Dinge zu finanzieren. Und es gibt Dinge, die würde ich nie im Leben über Kredite finanzieren. Das einfach so ein bisschen als kurzer Exkurs. Genau. Und da ist nochmal dieser Satz, wo die Frage ist, habe ich das Geld oder hat das Geld mich? Warum muss das sein? Warum möchte ich das? Hat das Geld mich? Bin ich getrieben? Oder kann ich sagen, nee, ich bin hier in Kontrolle und ich brauche das nicht unbedingt. Die einfachste Möglichkeit rauszufinden, ob was Macht über dich hat, ist die Frage, kannst du Nein sagen? Manche Leute sagen, es ist kein Problem, mit dem Rauchen aufzuhören. Habe ich schon 385 Mal gemacht. Gut. Dann lass mich zum Zehnten kommen. Also, eins vorweg. Der Zehnte ist nicht neutestamentlich. Wir müssen neutestamentlich gesehen nicht 10% von unserem Einkommen abgeben. Die schlechte Nachricht ist, es ist viel schlimmer. Aber lasst mich das ein bisschen gründlicher machen. Erstens, der Zehnte kommt im Gesetz vor, aber er kommt nicht aus dem Gesetz. Der Erste, der den Zehnten gegeben hat, den ich gefunden habe, war Abraham. Beziehungsweise damals hier sogar noch Abram. Also es war hunderte von Jahren, bevor das Gesetz gegeben wurde. Und da steht, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham. Darauf gab Abraham ihm den Zehnten von allem. Lass mich kurz was zu dieser Geschichte sagen. Der Neffe von Abraham war der Lot und der wurde gefangen genommen von irgendwelchen bösen Leuten und die haben ihn und seine Familie entführt. Und Abraham ist denen nachgegangen und hat sie verfolgt und hat den Lot befreit. Und hat dabei ordentlich Beute gemacht. Und dann kam er wieder zurück und da ist ihm dieser Melchisedek begegnet. Darüber könnte man nur eine eigene Bibelwoche machen von mir aus. Ich möchte da gar nicht viel dazu sagen. Jedenfalls, der Melchisedek hat den Abraham gesegnet und Abraham war dankbar, dass ihm dieser Feldzug gelungen war, dass er seinen Neffen befreien konnte. Und er hat dem Melchisedek, der Priester war, ein Zehntel von all dem gegeben, was er da quasi als Beute mitbekommen hat. So, was ist also der Zehnte? Das war nicht Gesetz. Das Gesetz gab es damals noch gar nicht. Es ist Ausdruck der Anerkennung des Gebers und wir ehren damit unseren Gott. Also das heißt, der Abraham hat dadurch, dass er diesem Priester den zehnten Teil von seinen Einnahmen, sage ich jetzt mal, gegeben hat, ausgedrückt, ich bin dankbar dafür, dass Gott mich beschenkt hat. Und ich möchte Gott aus Dankbarkeit und als Anerkennung dessen, dass ich habe zwar gekämpft, aber am Ende hat Gott den Sieg geschenkt, in Anerkennung dessen, dass Gott eigentlich der Geber dieser guten Gaben ist, möchte ich Gott 10% zurückgeben. Im Alten Testament gab es 12 Stämme. Einer davon war der Stamm Levi. Und Gott hat zu den Leuten vom Stamm Levi gesagt, pass mal auf, ihr bekommt kein eigenes Land. Ich werde euch verteilen im ganzen Volk Israel. Und ihr seid quasi diejenigen, die meinen Dienst tun und so. Und die anderen 11 Stämme haben diesen 12. Stamm versorgt. Wenn du genau hinschaust, stellst du fest, dass es sogar nicht 1:10 oder 1:11 war, sondern es gab 600.000 Leute in den 11 Stämmen und es gab 22.000 Leviten. Also es ist ungefähr ein Verhältnis von 1:30 sogar. So, und all die Leute, die quasi normal gearbeitet haben, die waren damals halt Bauern, Viehbauern oder Ackerbauern, die haben 10% abgegeben an die Leviten, damit die den Dienst Gottes tun konnten. So, im Neuen Testament, ich habe schon gesagt, es wird viel schlimmer. Im Neuen Testament, da lernen wir, dass nicht 10% Gott gehören. Weißt du, wie hoch der Prozentsatz ist, der Gott gehört? Oh oh. Im Neuen Testament ist nicht 10% Gott heilig, sondern 100%. Das heißt, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie viel müssen wir eigentlich Gott abgeben, dann ist die Frage falsch gestellt. Du kannst Gott nichts abgeben. Die Frage ist, wie viel von Gottes Besitz kannst du für dich selbst verwenden? Versteht ihr? Wenn es um den Zehnten geht, dann denken die Leute immer, wie viel muss ich denn Gott abgeben, damit er zufrieden ist? Aber neutestamentlich sollten wir eigentlich von einer anderen Ecke herkommen. Jesus hat uns erkauft. Wir sind Erkaufte. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wenn Paulus zum Beispiel an irgendwelche Gemeinden schreibt, dann schreibt er oft, Paulus, ein Knecht, oder wörtlich steht da, ein Sklave Christi. Wie viel Besitz hatte ein Sklave? Vielleicht sind es hier Historiker unter uns, die sagen, ja, Sklaven hatten auch so ein bisschen Besitz oder so. Aber versteht ihr das Bild? Das Bild ist, wir haben eigentlich nichts. Alles, was wir haben, gehört Gott. Kennt ihr dieses Gleichnis von der Perle, die da jemand findet, oder der Schatz im Acker? Und dann heißt es, und der, der das gefunden hat, der hat alles verkauft, was er hatte, um diesen Schatz, um diese Perle zu kaufen. Und das kann man jetzt natürlich in verschiedene Richtungen auslegen. Manche sagen, Jesus hat alles gegeben, um uns zu erlösen. Ja, kann man auch drin sehen, aber ich denke persönlich, wir geben alles hin, damit wir Jesus bekommen. So, neutestamentlich gesehen gehört Gott nicht 10%, sondern 100%. Das heißt, wir sind nicht Besitzer, wir sind Verwalter. Also eigentlich sind wir Besitzer, aber wir sind nicht Eigentümer, so hätte ich eigentlich schreiben müssen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Es gibt Dinge, die sind in unserem Besitz, aber die sind nicht unser Eigentum. Ich hoffe, ihr versteht es. Gott vertraut uns Dinge an. Und Gott sagt, hör mal, ich gebe dir das, arbeite damit. Aber es gehört nicht dir, es gehört mir. Matthäus 23, Vers 23. Da redet Jesus mit den Schriftgelehrten. Und er sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite. Nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. An der Stelle hätte ich jetzt aufhören können, aber ich nehme den letzten Satz noch mit dazu. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also man könnte jetzt ja auch hergehen und sagen, na Jesus bürstet die Pharisäer ganz schön ab und sagt ihnen, hört mal, ihr gebt denen hier den Zehnten von allem Möglichen und ihr denkt, dass ihr Gott damit zufriedenstellt. Aber das, auf was es eigentlich ankommt, ist Recht und Barmherzigkeit und Glauben. Das heißt, wenn wir Recht und Barmherzigkeit und Glauben haben, dann müssen wir uns über den Zehnten eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Das ist für uns nicht mehr relevant, weil wir leben ja im neuen Bund und nicht im alten. Und was sagt Jesus? Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Also, du kannst die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Und was Jesus hier sagt ist, es ist gut, den Zehnten zu geben, aber es ist noch mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger, wie du das jetzt sagen willst, dass du auf die Dinge achtest, die Gott sehr wichtig sind, nämlich barmherzig zu sein, Recht zu üben, gerecht zu sein, ihm zu vertrauen, das eine tun und das andere nicht lassen. So, wie hoch der Betrag ist, ich habe da im Vorfeld auch gelesen, wo dann Leute sagen, ja, man sollte es den Leuten nicht so ganz freistellen, wie viel sie geben. Wir in unserer Gemeinde, wir haben uns bewusst oder unbewusst, aber wir haben uns jedenfalls seit vielen Jahren dazu entschlossen, da keinen Druck aufzubauen, nicht zu sagen, du musst den Zehnten geben oder so. Aber was schon richtig ist und was ein wichtiges biblisches Prinzip ist, dass die Unterstützung der Gemeinde, wo du deine geistliche Nahrung herbekommst, eigentlich selbstverständlich sein sollte. Genau, ich zeige euch da mal kurz eine Bibelstelle dazu. Die ist zwar aus dem Alten Testament, aber die zeigt uns da ein Prinzip dazu. Malachi Kapitel 3, Verse 10 bis 12. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Mir geht es weniger um den zweiten Teil, sage ich vielleicht auch noch kurz was dazu, aber in dem ersten Teil sagt Gott, ich möchte, dass ihr den zehnten Teil eurer Ernte in meinen Tempel bringt, damit in den Vorratshäusern kein Mangel ist. Das kann man jetzt dann nicht praktisch auf die Zeit des Alten Testaments übertragen oder sehen und das ist auch richtig so. Man kann es aber auch übertragen. Neutestamentlich gesehen, wir bringen den zehnten Teil oder wie viel auch immer unseres Einkommens in den Tempel, in die Gemeinde, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht, damit der Dienst der Gemeinde richtig funktionieren kann. Und wenn du deine Nahrung hier in der Gemeinde bekommst, dann ist es vollkommen normal und richtig, dass du dich daran beteiligst, dass das auch funktionieren kann. Wenn das nicht so ist, dann wird irgendwann vielleicht der Punkt eintreten, wo die Arbeit so nicht mehr funktionieren kann. Vielleicht siehst du das ein bisschen so jetzt an den großen Kirchen. In großen Kirchen, da ist zurzeit großer Mitgliederschwund. Und man überlegt sich sehr genau, was geht eigentlich noch von den Aufgaben, die wir haben. Also die haben natürlich auch Häuser, die haben Angestellte, die haben diakonische Einrichtungen und so weiter. Und dadurch, dass jetzt die Kirchensteuern weniger werden, überlegt man sich natürlich, was geht eigentlich noch, was können wir eigentlich noch tun? Und wo müssen wir streichen? Wo müssen wir Angebote zurückfahren? Wir sind momentan Gott sei Dank nicht in dieser Situation, wo wir uns überlegen müssen, welche Dienste können wir nicht mehr anbieten. Das liegt an zwei Dingen. Erstens, viele Dienste bei uns, die kosten gar nichts, weil ganz, ganz viele Leute ehrenamtlich sich dafür einsetzen. Aber manches kostet eben auch. Und wir leisten uns momentan den Luxus, dass wir eine Gemeinde in der Größe, die wir jetzt haben, mit noch nicht mal einer ganzen Pastorenstelle abdecken. Und das ist was wir auf Dauer gerne ändern möchten. Wir möchten, dass mehr Leute hier freigesetzt werden für den Dienst. Und das geht natürlich nur dann, wenn genügend Vorrat in den Vorratskammern ist. So. Wie gesagt, ich wollte heute nicht um euer Geld betteln, das ist nicht das Thema. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, Gott versorgt uns, aber wenigstens, wie gesagt, einmal alle paar Jahre, da reden wir schon auch mal darüber. Jetzt geht es nicht darum, wie viel sollen wir geben, sondern wie sollen wir geben. Finde ich auch interessant. Erstens, wir sollen fröhlich geben. Das Krasseste, was ich dazu erlebt habe, war in Jamaika. Wir waren vor vielen Jahren, da war Ute mit unserem ersten Kind schwanger, haben wir erst hinterher festgestellt, nachdem die Reise gebucht war, waren wir auf einem Missionseinsatz in Jamaika und haben dort unter anderem eine Gemeinde besucht. Und die haben die Kollekte auf eine ganz besondere Art und Weise eingesammelt. Da war vorne ein Chor, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 30, 40 Leute, so Black Gospel, sehr, sehr gefühlvoll und sehr, ja. Die haben da gesungen und dann kam die Kollekte. Und dann ist die erste Reihe vom Chor ist angefangen, ist nach unten gegangen, ist unten an so einer großen Schale vorbei und hat das Geld reingeschmissen. Und die zwei Älteste standen neben der Schale und haben geguckt, was jeder so gegeben hat. Das fand ich noch ein bisschen schräg, aber wie auch immer. Und dann ist der Chor da vorbeigezogen, singend und Halleluja und was weiß ich, haben ihr Geld da reingeschmissen. Auf der anderen Seite sind sie wieder auf die Bühne drauf. Und da kam die Gemeinde, während der Chor weitergesungen hat und alle haben getanzt und haben ihr Geld da reingeschmissen. Wir haben gedacht, was für eine coole Umsetzung des Prinzips, wir sollen fröhlich geben. Ob da nun jeder so von Herzen fröhlich gesungen hat, weiß ich nicht, vor allem wenn da noch kontrolliert wird, wie viel du gibst. Also wir möchten das hier bei uns nicht machen, ihr dürft es weiterhin ganz versteckt und unter euch machen. Jesus im Übrigen hat sowas auch gemacht. Wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, wie Jesus am Opferstock sitzt und sieht, wie viel die Witwe da reinschmeißt. Okay, aber anderer Punkt. Also wir sollen jedenfalls fröhlich geben. Wir finden das in 2. Korinther 9, Vers 7, 5. Mose 12, Vers 7. Und wenn du die Wahl hast, entweder grummelig zu geben oder fröhlich zu geben, dann würde ich sagen, dann bevor du grummelig gibst, gib am besten gar nicht und wart, bis Gott dir die Freude dazu schenkt. Das Zweite ist, wir sollen ihm Vertrauen geben. Also da habe ich jetzt keine Bibelstellen dahinter geschrieben, weil über Vertrauen, da steht in der Bibel so viel. Ich denke, das muss ich euch nicht extra noch belegen. Und das Dritte ist, wir sollen von den Erstlingen geben. Das finde ich auch eine interessante Geschichte. 2. Mose, Kapitel 23, Vers 19 und 5. Mose, Kapitel 12, Vers 6 und 26, Vers 1. Das Interessante ist, dass Gott die Israeliten aufgefordert hat, von ihren Erstlingen zu geben. Also wenn die Ernte reinkam, dann sollten sie von sofort, nachdem die Ernte da war, 10% davon wegtun und es Gott geben. Was man natürlich auch machen kann, ist zu warten, bis am Ende des Monats noch irgendwas übrig ist und dann kriegt Gott eben noch, was da ist. Aber merke, für Gott das Beste, nicht die Reste. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart an, aber ich denke, es ist ein gutes Prinzip. Du musst das nicht unbedingt so machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten heute mit Daueraufträgen oder was weiß ich was. Aber mach deine Großzügigkeit, mach dein Geben nicht davon abhängig, wie viel am Ende des Monats noch übrig ist. Gut, aber damit lassen wir jetzt auch das Geben gut sein. Mir ging es ja nicht hauptsächlich ums Geben. So, Fazit. Wenn es um das Geld geht, ist das Allerwichtigste, dass wir schauen, dass unsere Prioritäten stimmen. An Nummer 1 sollte Gott und sein Reich stehen. Und wenn Gott und sein Reich an der ersten Stelle deines Lebens stehen und du das von ganzem Herzen so sehen kannst, dann ist alles andere nicht mehr so heikel. Weil wenn Gott an erster Stelle steht, dann kann Gott immer zu dir reden. Er kann sagen, du, ich möchte, dass du was anderes machst. Er kann sagen, du, ich möchte, dass du weniger gibst, dass du mehr gibst. Ich möchte, dass du das tust, dass du jetzt das lässt. Solange Gott an erster Stelle deines Lebens steht, solange die Prioritäten in deinem Leben richtig sind, ist alles andere relativ einfach. Das Zweite, wo wir dran denken sollten, wir und unser Besitz gehören nicht uns. Lass mich mal den Blick von dem Besitz wegwenden und sagen, wir gehören nicht uns. Ich habe mir das schon sehr oft in meinem Leben überlegt, wo ich mir gedacht habe, Herr, hier geht es nicht um mein Geld, da geht es um dein Geld. Diese Reparatur, da ist irgendwas schiefgegangen. Keine Ahnung, wir haben mehr Ausgaben, als wir eigentlich wollten. Und ich habe dann so zu Gott gesagt, muss das sein? Und dann ist mir aufgefallen, es ist nicht mein Geld. Es ist Gottes Geld. Ich hoffe, dass du diesen Gedanken irgendwann jedenfalls mal mit mir teilen kannst und diese Einstellung teilen kannst. Es ist nicht mein Geld. Es ist nicht mein Besitz. Mein ganzes Leben gehört Gott. Was mir passiert, wir denken immer, ja, Gott lässt da irgendwelche Dinge zu oder Gott straft mich oder sonst irgendwas. Wir gehören ihm. Gott wird uns nicht schaden, bloß weil er irgendwie eine schlechte Laune hat oder sowas. Versteht ihr? Wir gehören ihm. Mein Besitz gehört ihm. Das ist für manchen vielleicht beängstigend zu wissen, all das, was ich habe, gehört eigentlich nicht mir. Aber es kann auch total befreiend sein, indem du weißt, Gott passt auf sein Geld auf. Gott passt auf seinen Besitz auf. Gott passt auf mich auf. Er hat mich immerhin erkauft. Ich bin Gott wichtig, weil ich ihm gehöre. Das Dritte, das hängt an diesem Matthäus 6, Vers 33 Vers, den ich vorher vorgelesen habe. Wenn wir uns um Gottes Sache kümmern, kümmert er sich um unsere Sachen. Das dürfen wir einfach auch mitnehmen. Und schließlich eben einfach nochmal so als Abschluss auch zu diesem Geben, eine gute Regel, wir geben Gott 10% aus Dankbarkeit. Nicht, weil wir müssen, sondern wir tun das, weil wir dankbar sind, dass Gott uns versorgt. Und wenn du sagst, das sehe ich nicht so, ist okay. Du bist mein Bruder, meine Schwester, hoffe ich jedenfalls. Aber wenn deine Priorität stimmt und Gott Chef in deinem Leben ist und du das tust, was ihm gefällt, dann wirst du die Dinge so machen, wie Gott will. Und wenn Gott will, dass du den 10. gibst, dann wirst du es tun. Wenn Gott will, dass du den 20. gibst, dann wirst du es tun. Wenn Gott will, dass du den 5. gibst, dann wirst du das tun. Ich mache an der Stelle einfach mal Schluss und bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns unser Leben gegeben hast. Und ich glaube, die meisten von uns können einfach von ganzem Herzen sagen, Herr, du bist gut zu uns gewesen und bist immer noch gut. Und wir sind dir dankbar, Herr, für das, was du uns geschenkt hast. Materielles und immaterielles, Herr. Ich kann von mir sagen, wir sind so reich beschenkt von dir. Auch wenn in unserem Leben vielleicht nicht immer alles so kommt, wie wir uns das gewünscht haben, aber du bist ein Gott, der auf uns Acht hat, der für uns sorgt und der mit uns geht. Und ich möchte dir einfach Danke sagen dafür. Und Herr, ich möchte, dass du Herr meines Lebens bist. Ich möchte, dass du auf dem Thron sitzt. Und ich möchte, dass alle Bereiche meines Lebens so ausgerichtet sind, Herr, dass sie dir gefallen. Ob das jetzt das Geld und der Besitz ist, oder wie wir in unserer Familie miteinander umgehen, oder die Sexualität oder die Arbeit. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir dich haben und dass wir wissen dürfen, dass du gute Pläne mit uns hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du weiter zu uns redest und dass du uns ein offenes Herz schenkst, Herr, und so einen guten Boden, Herr, so wie dieser Boden in diesem Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld, wo die Saat drauf fällt und wo einfach gute und vielfältige Frucht wächst. Und ich möchte dir danken, Herr, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass du gute Pläne für jeden Einzelnen von uns hast. Amen.